Was ist eigentlich Wind? Hast du dich schon mal gefragt, was der Wind ist? Und ich bin da mal kurz auf Wikipedia. Dort steht, Wind ist eine Luftbewegung in der Erdatmosphäre. Und es wird einfach erklärt, warme Luft steigt auf und zieht die kalte Luft nach und so entsteht Wind. Doch dann habe ich mich gefragt, ja, wie hat denn Mose oder die Apostel oder vielleicht auch Jesus, was haben die unter Wind verstanden? Und Jesus hat ein sehr interessantes Gespräch mit Nikodemus. Nikodemus war ein jüdischer Pharisäer, der auch Teil vom Hohen Rat war. Und Jesus hat mit ihm über Wiedergeburt und über Taufe und über den Heiligen Geist und über den Wind gesprochen. Und Jesus sagte zu ihm, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ja, also auch damals wusste man, ja, Wind ist eine Luftbewegung, doch man wusste nicht, woher der Wind kommt und wohin der Wind geht. Und heute können wir schnell auf SRF Meteo gehen und dann wissen wir das. Doch damals hatte der Wind etwas Unbekanntes. Und so wie zum Beispiel Wasser in der Bibel lebendiges Wasser genannt wird, wenn es fließt, so könnte man sagen, der Wind ist lebendige Luft, Luft, die sich bewegt. Und gerade dieser typische Vergleich von Wind und Geist verwendet auch Jesus hier in dem Gespräch mit Nikodemus. Und darum soll es heute in der Predigt gehen, um den Heiligen Geist und was er mit Wind zu tun hat. Es geht um den Heiligen Geist und um den Wind. Und in der Bibel werden zwei Begriffe dafür hauptsächlich verwendet. Im Griechischen Pneuma und im Hebräischen Ruach. Und diese beiden Wörter bedeuten eben Geist oder Wind, aber sie können auch Atem bedeuten oder Lebensodem, je nachdem, wie sie übersetzt werden. Und damit wir nicht einfach an Geist oder an Wind denken, so habe ich in allen Bibeltexten heute einfach diese Wörter verwendet, Pneuma oder Ruach, damit wir nämlich immer an alle Bedeutungen denken. Also jedes Mal, wenn ich Pneuma oder Ruach sage, dann sollten wir an Wind, aber auch an den Geist Gottes denken und an seinen Atem. Und um das besser zu verstehen, wollen wir verschiedene Bibelverse heute anschauen. Und was wir dazu wissen müssen, ist, dieses Wort Ruach oder Pneuma kommt sehr häufig zusammen mit Wasser vor. Und immer wenn es um den Geist geht, geht es irgendwo auch um Wasser oder um die Taufe. So spricht auch Jesus mit Nikodemus über die Geist und über die Wassertaufe. Und das sehen wir auch immer wieder in den Bibeltexten von heute. Und wir gehen ganz an den Anfang der Bibel. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde war formlos und unbelebt und Finsternis war über der Tiefe. Und die Ruach Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Die ersten drei Verse der Bibel, die sind extrem gehaltvoll. Darüber kann man stundenlange Vorträge hören, allein über diese drei Verse. Und ich versuche mal in 2 Minuten darauf einzugehen. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und damit ist einfach nicht gemeint, das Blaue, was da oben ist, und die Erde, wo wir hier sind, sondern damit ist gemeint, Gott schuf die geistliche Welt und die irdische Welt oder die materielle Welt, die Welt, auf der wir leben. Und als erst schuf er aber den Himmel. Und der Heilige Geist, der Ruach, der gehört auch zu dieser Welt, zu der himmlischen Welt. Und dann schuf er die Erde. Und die Erde war formlos und unbelebt und Finsternis war über der Tiefe und die Ruach Gottes schwebte über dem Wasser. Und dann sprach Gott. Und das ist sehr interessant. Das können wir selber testen. Sagt mal den Satz, es werde Licht und haltet euch die Hand vor dem Mund. Vielleicht spürt ihr, dass ihr beim Reden ausatmet und einen Wind von euch gebt. Und genau das geschieht, wenn Gott spricht, dann verlässt einen Ruach seinen Mund, einen Atem verlässt ihn, einen Wind. Und genau so sprach Gott, und es werde Licht. Und in dem Moment, als er sprach, ist dieser Geist Gottes in die Welt gekommen. Und dadurch ist Licht entstanden, weil die Herrlichkeit Gottes in unsere Welt gekommen ist. Und so könnte man sagen, der Geist Gottes, dieser Ruach, ist der Träger seines Wortes. Und wenn Gott etwas sagt, dann bringt es der Heilige Geist auch in die Realität. Der Geist oder der Ruach ist also die schöpferische Kraft Gottes. Und wir gehen weiter ins Kapitel 2. Ah, da habe ich noch ein Bild erstellt dazu. Wie der Geist Gottes von der himmlischen Welt eindringt in die Wüste und leere Welt. So habe ich mir das etwa vorgestellt. Genau. Und jetzt Kapitel 2. Da bildete Gott, der Herr Gott, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Also auch hier atmet Gott wieder aus und der Mensch atmet sein Leben ein. Und in Genesis 6, ein paar Kapitel später, lesen wir, dass Gott das Leben der Menschen beschränkt. Dort sagt er, dass er das Leben der Menschen auf 120 Jahre beschränken will und dann wird er ihnen ihren Geist entziehen. Also er wird dem Menschen seinen Atem wieder wegnehmen. Und so kann man sagen, der Heilige Geist, der Ruach, erhaltet auch das Leben. Und das trifft auf Menschen, aber auch auf Tiere zu. Also alle Menschen und alle Tiere haben somit Anteil am Geist Gottes. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor, das darf man nicht werten, aber es gibt verschiedene Stufen. Alle Lebewesen sind abhängig von Gott und haben somit seinen Geist. Dann gibt es aber die Wiedergeborenen, die den Heiligen Geist in sich tragen und somit das ewige Leben haben. Und das ist eine andere Stufe als zum Beispiel die Tiere. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Stufe, aber da bin ich vorsichtig. Das ist nämlich, wenn die Geistesgaben zum Ausdruck kommen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich habe jetzt nicht so Zungenrede oder Prophetie oder Eindrücke. Aber trotzdem ist das etwas, das der Heilige Geist bei einigen bewirkt. Und das ist aber nicht eine bessere Stufe von Christ oder so. Das müssen wir unterscheiden. Aber so kann man sagen, es gibt verschiedene Stufen vom Heiligen Geist. Wir gehen zu der Geschichte von Noah und der Sintflut. Dort kommt das Wort Ruach sehr häufig vor und Gott sagt, dass er allen Menschen und Tieren seinen Geist wieder wegnehmen wird und dass nur Noah, seine Familie und ein Boot voll Tiere überleben wird und seinen Geist weiterhin haben. Und dann kommt eine Flut, überdeckt die ganze Erde mit Wasser. Und dann steht wieder, dass Gott seinen Ruach aussendet, wie einen Wind, um die Wasser wieder zu verdrängen, gleich wie bei der Schöpfung. Und der Geist bewirkt, dass die Menschen wieder leben können, damit sie wieder sich auf der Erde ausbreiten können. So können wir sagen, der Geist Gottes ist lebenderhaltend, aber er ermöglicht auch das Leben. So wie es bei der Schöpfung und bei Noah auch war. Und die Geschichte wiederholt sich ähnlich bei Mose und Israel. Mose steht mit dem Volk vor dem Schilfmeer und dann lesen wir Exodus 14, dann streckte Mose seine Hand über das Meer aus. Da ließ der Herr das Wasser durch einen starken Ostruach zurückgehen. Der Ruach blies die ganze Nacht, teilte das Meer und verwandelte den Meeresboden in trockenes Land. So konnten die Israeliten trockenen Fußes mitten durch das Meer ziehen. Links und rechts von ihnen stand das Wasser wie eine Mauer. Alle Pferde, Streitwagen und Reiter des Pharaos jagten ihnen mitten ins Meer hinein nach. Es geht hier also um einen Ostruach, einem Wind oder einem Geist aus dem Osten. Und der bläst wieder über das Wasser und das Wasser geht zur Seite, wie auch bei Noah. Und ja, was liegt dann östlich vom Schilfmeer? Habt ihr euch das schon mal überlegt, warum der Geist aus dem Osten kommt? Ich habe hier mal eine Weltkarte und hier liegt der Berg Sinai. Und vom Berg Sinai aus kommt Gottes Geist und trennt das Meer. Und so wird der Weg frei, damit Israel zu Gott an den Berg kommen kann. Und der, wie auch beim Vorhang, der im Tempel zerreißt, als Jesus stirbt, wird von der Seite Gottes her der Weg frei. Gott bereitet also den Weg vor, damit der Mensch zu ihm kommen kann. Und allgemein der Osten steht in der jüdischen Tradition für die Gegenwart Gottes. Und so haben auch die Propheten gesagt, dass Gott eines Tages vom Osten her kommen wird nach Jerusalem. Und die Bundeslade wurde zum Beispiel vom Osten her nach Israel getragen. Wir lesen auch, dass der Garten Eden im Osten liegt oder dass der Tempel und die Stiftshütte nach Osten ausgerichtet sind. Also Osten hat eine sehr hohe Bedeutung. Und auch Jesus wurde im Osten von Israel getauft und vor seiner Kreuzigung kam Jesus vom Osten her nach Jerusalem auf den Ölberg und der Ölberg steht deswegen in einer sehr hohen Bedeutung, weil er im Osten von Jerusalem liegt. Und auch bei der Taufe von Jesus lesen wir, dass der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus herabkam. Das passt sehr gut zum Alten Testament und zu den Geschichten, die wir schon hatten. Beim Schöpfungsbericht hatten wir gelesen, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte und das Wort schweben wird nur für Vögel verwendet. Wenn ihr euch an die Geschichte von Noah erinnert, Noah hat eine Taube ausgesendet, die dann über dem Wasser geschwebt ist, um ihm ein Zeichen des Lebens wiederzubringen, damit sie wieder aufs Land gehen können. Und auch bei der Taufe kam eben dieser Geist wie eine Taube. Und die Taube ist der einzige Vogel, den man opfern durfte. Er steht für Reinheit, für Frieden und für einen Neuanfang. Und genau das bedeutet es, wenn der Geist wie eine Taube auf Jesus herabkommt. Denn mit seiner Taufe hat Frieden, Hoffnung begonnen und etwas Neues, nämlich Gott und sein Heilsplan, der jetzt Realität wird. Und dann kam der Tag von Pfingsten. Und wir lesen aus der Apostelgeschichte 2:1-4. Und als erfüllt wurde der Tag des 50. waren sie alle zusammen an einem Ort. Und es geschah plötzlich aus dem Himmel ein Tosen wie von einem gewaltigen Pneuma getragen und erfüllte das ganze Haus, wo sie zusammensitzen. Und ihnen wurden Zungen wie aus Feuer sichtbar, welche sich verteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle der heiligen Pneuma voll und begannen zu reden in anderen Sprachen, wie die Pneuma ihnen auszusprechen gab. Ja, das Wort Pfingsten ist ein althochdeutsches Wort und in der Zeit zwischen Altem Testament und Neuem Testament hat sich im Judentum der Begriff Tag des 50. Etabliert, weil es vom Passa 50 Tage dauerte, bis das jüdische Wochenfest begann. Und das Wochenfest ist ein Erntedankfest. An diesem Tag hat man zum ersten Mal die Ernte eingefahren und es war ein Fest, wo man Gott freiwillige Opfer darbrachte von der Ernte. Und darum wird es hier Tag des 50. genannt. An diesem Wochenfest bei den Juden feierte man einerseits die Ernte und dankte Gott dafür, aber man erinnerte sich auch an all die großen Taten, die Gott an Israel vollbracht hatte. Die Befreiung aus Ägypten, dass er bei ihnen war in der Wüste und beim Einzug ins Land Israel. Ja, und was hat jetzt genau das Wochenfest der Juden mit dem christlichen Pfingsten zu tun? Ich kann auch sagen, so ziemlich alles. Wie die Ernte reif war und eingefahren wurde am Pfingstfest, so wird jetzt auch das Heilswerk von Jesus abgeschlossen. Die Ernte war bereit und jetzt zeigt sich die Frucht, die Jesus gebracht hatte bei seinem Tod und bei seiner Auferstehung und bei seiner Auffahrt in den Himmel. An Pfingsten wurde die neue Gemeinde Gottes gegründet. Der Heilige Geist wurde über alle Anwesenden ausgegossen und ein neues Zeitalter hat begonnen. Und genauso wie Israel aus Ägypten befreit wurde, so wurden auch wir aus der Sünde befreit durch Jesus. und wie durch den Durchzug durch dieses Meer zum Sinai, so wurden auch wir durch die Taufe hindurchgetragen zum unserem Sinai, zum neuen Bund. Und gerade der Bezug vom Berg Sinai und zu Pfingsten ist sehr stark. Am Berg Sinai wurde Israel als Volk gegründet und sie haben Gottes Gebote erhalten. Und jetzt an Pfingsten im neuen Bund wird die Gemeinde gegründet. Und Jeremia hat bereits angekündigt, dass Gott dann das Gesetz in die Herzen der Menschen schreiben wird. Am Sinai wurde Israel zum Bundesvolk und am Pfingsten wurde die Gemeinde zum neuen Volk von Jesus und die neue Gemeinde hat gestartet. Aber die Gemeinde ist nicht ein Ersatz für Israel, sondern am Anfang waren ja es nur Juden, also Israeliten, die in der Gemeinde dabei waren. Und erst im Laufe der Apostelgeschichte kamen auch Heiden, zu denen wir gehören, immer mehr dazu. Und wir lesen, dass an Pfingsten etwa 120 Personen anwesend waren. Und es wird ein Ereignis beschrieben, das sehr ähnlich zu den Geschichten aus dem Alten Testament klingt. Der Geist Gottes kommt wie ein tosender Pneuma, wie ein tosender Wind. Und wie beim Schöpfungsbericht dringt auch hier wieder der Heilige Geist von der himmlischen Welt in die irdische Welt hinein und begegnet dem Menschen und erfüllt den Raum. Häufig wird das in einem Bild dargestellt, wo jeder eine Feuerflamme auf dem Kopf hat. Doch wichtig ist dieses ganz kleine Wort, wie Feuer. Und auch bei der Taufe von Jesus steht wie eine Taube und hier steht wie Feuer. Es ist also nicht so, dass der Heilige Geist eine Taube wäre oder dass dort wirklich Feuer vorhanden wäre, sondern es ist ein Bild, das beschreiben will, was man gar nicht beschreiben kann. Und darum steht wie Feuer. Es hat also nicht jeder eine Flamme auf dem Kopf. Und allgemein das Bild für die Flamme ist ein sehr häufiges Bild im Alten Testament für die Gegenwart Gottes. Und so ist Gott an Pfingsten gegenwärtig als Heiliger Geist. Und jeder empfängt diese Zungen wie Feuer und sie fangen dann auch in verschiedenen Zungen an zu sprechen, in verschiedenen Sprachen. Beim Wochenfest ist es so, dass aus aller Welt die Juden nach Jerusalem kamen und dann geschieht dieses Ereignis und diese 120 Nachfolger von Jesus haben in Sprachen gesprochen, die die anderen Menschen verstanden haben, die von aller Welt nach Jerusalem kamen und sie haben auf ihre Sprache das Evangelium gehört, die frohe Botschaft von Jesus. Und auch da gibt es zwei Formen von Zungenreden. Das eine wird in Apostelgeschichte 2 beschrieben, dass nämlich in Sprachen geredet wird, in irdischen Sprachen, die Menschen verstehen. Und dann lesen wir im Neuen Testament viel vom Zungengebet oder der Zungensprache, die eben nicht verständlich ist. Das sind zwei unterschiedliche Formen vom Sprachenreden. Und hier handelt es sich eben um das verständliche Wort, das gesprochen wird. Und es ist so, dass der Heilige Geist das in den Jüngern bewirkt, dass sie frei von Jesus erzählen können, allen Menschen, die hier sind. Und die Mission Gottes nimmt einen neuen Lauf an diesem Tag. Nicht nur die Juden sollen Gottes Heil erfahren, sondern ab jetzt alle Menschen. Und alle, die an diesem Tag in Jerusalem sind und diese Botschaft hören und aufnehmen, kehren nach einer Woche, wenn das Fest vorbei ist, wieder in ihre Heimat zurück. Und so verbreitet sich innerhalb kürzester Zeit die Botschaft in ganz Europa, Asien und Afrika. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, habe ich überhaupt den Heiligen Geist? Das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, weil ich gemerkt habe, ich kann irgendwie nicht in Zungen beten. Ich habe nicht so viele Eindrücke, ich habe keine prophetischen Wörter oder Eindrücke für jemanden. Dann habe ich mich gefragt, ja, wenn all das nicht vorhanden ist, habe ich dann überhaupt den Heiligen Geist? Oder wenn du den Heiligen Geist nicht fühlst, nicht spürst, hast du ihn dann? Und das hat mich dazu gebracht, dass ich mich damit angefangen habe zu befassen, wie denn die Bibel den Heiligen Geist beschreibt. Und eine Bibelstelle, die mir wichtig wurde, steht in 1. Petrus 1, Verse 8 bis 12. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und jetzt schon seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Ihr erreicht ja das Ziel eures Glaubens, nämlich die Rettung eurer Seelen. Schon die Propheten wollten über diese Rettung mehr wissen und sagten voraus, was Gott euch zugedacht hat. Und der Geist wirkte in ihnen und sie versuchten zu erkennen, auf welche Zeit er sie hinwies, als er ihnen die Leiden von Christus und seiner Herrlichkeit bereits damals ankündigte. Es wurde ihnen gesagt, dass sich das nicht zu ihrer Zeit ereignen würde, sondern viele Jahre später, in eurer Zeit. Und nun wurde euch diese Botschaft durch diejenigen verkündet, die in der Kraft des Heiligen Geistes, der vom Himmel gesandt wurde, zu euch gepredigt haben. Und sogar die Engel sehnen sich danach, etwas davon zu sehen. Der erste Punkt, der mir sehr wichtig wurde, ist, dass der Heilige Geist immer auf Jesus hinweist und auf das, was er vollbracht hat und somit auf den Vater im Himmel hinweist. Wir haben es auch in dieser Petrusstelle gelesen. Schon die Propheten haben durch den Geist auf Jesus hingewiesen. Und Menschen, die Jesus nie gesehen haben, können ihn durch den Heiligen Geist lieben und an ihn glauben. Der Geist bewirkt nämlich diesen Glauben. Und im Zentrum steht immer das Heilshandeln Gottes durch Jesus. Was wir vor allem durch die Schöpfungsberichte gesehen haben, der Heilige Geist erschafft Neues. Wir haben gesehen im Schöpfungsbericht, die Welt wurde durch das Sprechen und das Ausatmen des Geistes wurde erschaffen. Er erschafft Leben und der Heilige Geist erhält auch das Leben. Und auch durch den Heiligen Geist werden wir zu einer neuen Schöpfung. Durch den Glauben an Jesus werden wir eine neue Schöpfung. Und wir sind es jetzt schon. Der Heilige Geist schreibt das Gesetz ins Herz, so wie es Jeremia über den neuen Bund gesagt hat. Am Sinai haben die Israeliten das Mose-Gesetz bekommen. Und am Pfingsten wurde das Gesetz in unsere Herzen geschrieben. Es wird manchmal auch gesagt, der Heilige Geist beschneidet das Herz. Und durch das werden wir Teil vom neuen Bund, den Gott geschlossen hat durch Jesus. Und dann in Apostelgeschichte 2 haben wir gelesen, dass der Heilige Geist die Nachfolger von Jesus befähigt hat zu reden. Der Heilige Geist hat ihnen die Aussprache gegeben. Der Heilige Geist ist zutiefst missionarisch und will auf Jesus hinweisen und will uns dazu benutzen. Der Heilige Geist bewirkt das Wollen in uns. Und dann der fünfte und letzte Punkt, der mir aufgefallen ist, und es gibt noch einige mehr Punkte. Der Heilige Geist bewirkt das Lob in uns. Ein paar Verse später in Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie steht: Wir hören sie die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Also die Nachfolger von Jesus haben nicht einfach von Jesus ein bisschen erzählt, sondern sie haben die großen Taten Gottes erzählt und sie haben Gott dabei gelobt, sie haben ihn hochgestellt, sie haben von Jesus gesprochen und nicht einfach über irgendeinen Menschen, sondern sie haben ihn geehrt. Und so bewirkt der Heilige Geist das Lob in uns. Und diese fünf Punkte wurden mir sehr wichtig zum Sichersein, doch ich habe den Heiligen Geist. Und auch diese fünf Punkte möchte ich euch zusprechen. Wenn ihr euch hier wiederfindet, dann dürft ihr gewiss sein, dass ihr den Heiligen Geist habt und ewiges Leben habt, weil ihr im neuen Bund steht. Ich möchte aber auch noch auf ein paar schwierige Themen eingehen. Zum Beispiel wird oft über Erfahrungen, Eindrücke, Erlebnisse und Wunder gesprochen. Und natürlich bewirkt der Heilige Geist all diese Sachen und diese sind auch gut. Doch wie ich gesagt habe, der Heilige Geist will immer auf Jesus hinweisen. Und das Ziel einer Erfahrung, eines Eindruckes oder einem Wunder ist immer, dass die Menschen durch dieses Wunder zu Jesus finden. Und das Wunder hat keinen Selbstzweck. Der Heilige Geist bewirkt keine Wunder einfach, damit wir uns gut fühlen und damit wir ein krasses Erlebnis haben, sondern er will damit auf Jesus hinweisen. Und ein Bild, das mir sehr geholfen hat, um den Heiligen Geist besser zu verstehen, ist das Bild der Ehe. Und wir wissen, dass Jesus der Bräutigam ist und dass wir als Gemeinde die Braut sind. Und durch den Heiligen Geist werden wir eine Einheit, so wie auch die Ehe einem Bund ist, der Mann und Frau zu einer Einheit macht. Und natürlich, auch wenn ich verheiratet bin, bin ich immer noch ein selbstständiger Mann und meine Frau Lydia ist immer noch eine selbstständige Frau. Doch wir verwalten unser Leben ab der Heirat miteinander. Unsere Finanzen sind zusammengelegt, unser Wohnort ist derselbe und unser ganzes Leben ist zusammengekommen. Und man macht eine Ehe kaputt, wenn man ständig unterscheidet zwischen meinem und deinem. Wenn ich immer denke, ja, ist jetzt das mein Geld oder gehört das auch meiner Frau, dann macht man die Ehe kaputt. Wenn man bei den Kindern denkt, ja, ist jetzt das mein Kind oder dein Kind, macht man die Ehe kaputt. Mit dem Unterscheiden von meinem und deinen macht man die Einheit kaputt. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wir müssen nicht ständig überlegen, oh, war jetzt das ein Gedanke von mir oder war das ein Gedanke vom Heiligen Geist, sondern wenn wir gewiss sein dürfen, dass wir den Heiligen Geist haben, so dürfen wir frei Entscheidungen treffen, wir dürfen Gedanken haben und natürlich sind nicht alle Gedanken, die wir haben, immer gut oder vom Heiligen Geist. Aber wir haben die Gewissheit, dass der Geist uns leiten kann bei unseren Entscheidungen. Denn ich handle immer als Ehemann und so handeln wir als Gemeinde auch immer als Braut von Jesus, weil wir den Heiligen Geist haben und nicht einfach selbstständig und gehen in eine andere Richtung. Und gerade heute, als ich mit dem Velo nach Wattwil gefahren bin, um dort die Predigt zu halten, ist mir während dem Fahren ein Gedanke in den Sinn gekommen. Ganz am Anfang in der Bibel steht, dass Gott den Menschen beauftragt hat, die Schöpfung zu bewahren und zu bebauen. Und dabei geht es nicht einfach nur um die Natur, die wir bebauen und bewahren sollen, sondern es sind Wörter, die eigentlich für die Priester verwendet werden. Und wir sollen Gottes Gebot, Gottes Wille und alles, was wir von Gott erhalten haben, bewahren und weiterpflegen und weitergeben. Und so dürfen wir auch in dieser Autorität Entscheidungen treffen, weil wir natürlich die Absicht haben, nach Gottes Willen zu handeln. Und so muss nicht immer ein Wunder geschehen, damit wir eine Entscheidung treffen dürfen. Es muss nicht immer ein Erlebnis geschehen mit dem Heiligen Geist, damit wir dann eine Entscheidung treffen dürfen. Und was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ganz viele Bibelstellen gehört. Wir haben über den Heiligen Geist gesprochen. Doch wie handeln wir jetzt weiter? Und was ganz wichtig ist, wir können, und das wollen wir auch jetzt tun, den Heiligen Geist bitten, uns neu und immer wieder neu zu erfüllen. Und natürlich kann man darüber diskutieren, ja, wenn wir jetzt den Heiligen Geist schon haben, müssen wir dann nochmals darum bitten. Und ich glaube ja, weil wir uns selber das immer wieder bewusst sein müssen und immer wieder bewusst werden müssen, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Und durch unser Alltag, durch unsere Sachen, die anstehen und die uns vielleicht Sorgen bereiten, wird immer wieder der Heilige Geist ein bisschen auf die Seite gedrängt. Und dann kann es uns ein solches Gebet helfen, zu sagen, der Heilige Geist soll wieder ins Zentrum und wir wollen uns darauf ausrichten. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Und dafür möchte ich beten. Danke, Herr, dass du deinen Heiligen Geist zu uns gesendet hast. Dass wir deine Gemeinde sein dürfen, dass wir deine Braut sein dürfen und dass wir eins mit dir sein dürfen. Und ich möchte dich für jeden, der hier ist, bitten, dass du ihn neu mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass der Heilige Geist wieder ins Zentrum kommt, dass wir auf ihn achten und gewiss sein dürfen, bei allem, was wir tun und machen, dürfen wir gewiss sein, dass du uns leitest und dass du bei uns bist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns erfüllst und immer wieder Kraft gibst und uns Weisheit gibst im Umgang auch mit unseren Mitmenschen, dass sie deine Größe erfahren dürfen, was du alles Großes getan hast. Amen.